Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Die Republika, das selbsternannte Festival für die digitale Gesellschaft in Berlin, gehört jedes Jahr zu den Pflichtterminen für viele MedienmacherInnen. Das gilt vor allem für Menschen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Denn der ist ja auf ganz besondere Art und Weise der Gesellschaft verpflichtet und er kommt ja auch immer digitaler daher. Wie aber soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine digitale Strategie weiter verfolgen? Das war eins der zentralen Themen in der Medienbubble, die dieses Jahr auf der Republika verhandelt wurden. Und was dabei so im Raum stand, in welche Richtung es gehen könnte, dazu habe ich mich vor Ort am Ende des dritten Tages der Republika mit Gavin Karlmeier unterhalten. Gavin ist Digitalberater, arbeitet unter anderem für den WDR und ist vielen außerdem bekannt als Host des Podcasts Haken dran, der dreimal die Woche Social-Media-Themen auseinandernimmt. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Gavin.
Hallo.
Das Motto der Republika dieses Jahr war Generation XYZ. Also sollte die Generationen so ein bisschen zusammenbringen unter dem Dach der Digitalität. Wie hast du das im Programm gesehen?
Eigentlich an vielen verschiedenen Punkten schon. Also du hast schon gesehen, dass es auf der einen Seite viele Bestrebungen gibt, Angebote zu liefern für zum Beispiel Lehrkräfte, die dann über Bande immerhin mit der Gen Z oder mit der Gen Alpha sogar schon zu tun haben. Gleichzeitig erlebst du auch, dass viele Orte hier versuchen, Generationen zusammenzubringen inhaltlich. Es gibt aber auch gleichzeitig diese eine Herausforderung, die die Republika mit sich bringt, dass sie aus der Kultur herausgewachsen ist von Menschen, die früher eben Bloggerinnen und Blogger waren. Das heißt, du hast, glaube ich, schon die Herausforderung, die jungen Menschen für dieses Event zu begeistern und auch für die Digitalthemen zu begeistern. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mit 20-Jährigen spreche, die sind in der Regel häufig unkritischer im Umgang mit TikTok als 50-Jährige, mit denen ich spreche. Das heißt, ich finde, die Aufgabenstellung, die sich die Republika damit selber gegeben hat, die Generation zusammenzuführen, ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Also ich glaube nicht, dass das Motto so gewählt wurde, um zu sagen, wir sind jetzt hier und bringen die Generation zusammen, sondern das Motto sagt eigentlich eher aus, wir haben die Aufgabe, genau dieses Problem zu lösen.
Ich habe immer wieder gehört, wenn das tatsächlich mal in den Talks direkt angesprochen wurde, dass es vielleicht auch gar nicht, also ob dieser Generationenbegriff überhaupt so hilfreich ist, dass es ganz oft ja auch gar nicht so viel damit zu tun hat, wann man jetzt geboren wurde und wie alt man jetzt gerade ist, sondern dass sozioökonomische Faktoren, Medienpraxen einen viel größeren Einfluss darauf haben, wie man mit digitalen Medien umgeht zum Beispiel.
Ja, die Kritik kann ich total verstehen. Also ich arbeite ja auch viel als Formatentwickler für digitale Produkte und sehr häufig stellen wir schon auch in den Sendern, in den Medienhäusern, in Produktionsfirmen fest, dass die demografischen Aspekte nicht ausreichen. Zu sagen, wir machen was für 30-Jährige, kann alles bedeuten. Der 30-Jährige oder die 30-Jährige kann gleichermaßen immer noch in derselben WG leben wie vor 10 Jahren, immer noch in der Tankstelle nebenbei jobben, am Wochenende viel feiern gehen. Es gibt aber auch 30-Jährige, die im abbezahlten Haus mit 2 Kindern leben. Und das sind Menschen, die du eigentlich nicht zusammenfassen kannst als Zielgruppe, weil sie eben eine völlig unterschiedliche Lebensrealität haben. Was dazu führt, dass du ja eigentlich eher bedürfnisorientierte Formatentwicklung machst, also genau wie du sagst, darauf schaust, was wollen die Menschen eigentlich? Welches Versprechen können wir ihnen geben, damit sie zu uns kommen? Aber eben auch, welche Mediennutzung haben sie sonst? Gucken sie noch lineares Fernsehen überhaupt oder brauchen wir den TikTok-Kanal?
Ich hatte aber auch insgesamt das Gefühl, dass dieses gesetzte Thema sozusagen, das ist ja jedes Jahr ein bisschen so bei der Republika, aber dass es auch gerade dieses Jahr ziemlich stark von der politischen Realität so ein bisschen überholt wurde, als dominantes Thema so im Diskurs, die Sorge, so dieses generelle Unwohlsein zur Übermacht der digitalen Plattformen aus den USA ist recht groß im Moment, würde ich sagen, seit dem Regierungswechsel in den USA natürlich nochmal mehr. Markus Beckedahl, Republika-Mitgründer, hat eine neue Initiative gestartet, Zentrum für Digitalrechte und Demokratie. Wie siehst du diese ganze Situation?
Also wir haben ja 2022 mit diesem besagten Podcast angefangen, den du schon erwähnt hast, in dem wir eigentlich damals uns als Ziel vorgenommen haben, wir schauen auf Twitter, weil Elon Musk es gekauft hat und der Blickwinkel auf Elon Musk in den Medien uns oft zu verspielt war. Elon Musk galt sehr häufig als dieser Visionär, der so ein bisschen einen 6-Jährigen in sich behalten hat, der viel Geld hat, aber eigentlich nur ins Weltall will. Und wir haben damals schon das Gefühl gehabt, Elon Musk ist eigentlich ein sehr gefährlicher Mann. Elon Musk hat Twitter gekauft, weil er beispielsweise ein Problem damit hatte, wie die Plattform mit Hate Speech umging und hat dann unter dem Deckmantel der Redefreiheit immer wieder dagegen angekämpft, dass Accounts gesperrt werden, wenn sie sich zum Beispiel transfeindlich geäußert haben. Und deswegen haben wir damals angefangen, diesen Podcast zu starten. Und mit der Zeit haben wir aber festgestellt, dass wir eigentlich kein Twitter-Podcast sind, sondern ein Social-Media-Podcast, weil wir gemerkt haben, diese politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Herausforderungen hast du in allen Netzwerken. Und ein Jahr später, also so Ende 2024, haben wir dann festgestellt, eigentlich sind wir nicht mal ein Social-Media-Podcast, wir sind eigentlich ein Politik-Podcast, ob wir wollen oder nicht. Allein durch die Wahl Trumps, durch die versuchte, man muss es Wahlmanipulation durch Elon Musk nennen, durch den Kampf von Elon Musk gegen die freiheitliche Welt, gegen die Demokratie in den USA, auf dem Strammmarsch in den Faschismus, wie er mit der Kettensäge auf der Bühne steht, gleichzeitig irgendwelche Entwicklungshilfenprogramme einstellt. Das sind alles Dinge, die zeigen, da kämpft gerade die Tech-Welt, Teile der Tech-Welt, sehr reiche Männer gegen eine freie, demokratische Welt. Und deswegen sehe ich das sehr, sehr kritisch und finde es genau richtig, dass wir an so einer Konferenz die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen und zu überlegen, gibt es eine Möglichkeit, dass wir möglicherweise eine europäische Lösung haben, um uns nicht in die Abhängigkeit amerikanischer Unternehmen zu bringen, die jederzeit genau solche Probleme haben. Also als Twitter von Musk gekauft wurde, hieß das auch, Elon Musk, der jetzt gleichzeitig direkt im Weißen Haus sitzt, hat Eingriff oder Einblick auf alle unsere Privatnachrichten, die wir dort als JournalistInnen geschrieben haben. Er hat Einfluss darauf, wie Inhalte ausgespielt werden durch die Algorithmen. Er hat Einfluss darauf, wie auch seine Inhalte in die Welt getragen werden. Er hat Twitter oder X zu seinem eigenen Sprachrohr umgebaut. Die Inhalte, die er dort veröffentlicht, werden 1000-mal häufiger angezeigt als die aller anderen, weil er das so hat vornehmen lassen. Das heißt, wir müssen darauf schauen, wie wir uns davon unabhängiger machen können, ohne dabei die Realität aus den Augen zu verlieren, dass wir nicht nur so ein paar tausend Menschen auf der Republika uns vornehmen, wir gehen jetzt alle zu Mastodon, weil das an der Realität vorbeigeht, dass da draußen eben 20 Millionen, 30 Millionen Menschen, die regelmäßig Facebook nutzen.
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass vor allem in Medienpanels, dass innerhalb von 5 Minuten, vor allen Dingen, wenn es um Fragen ging, sozusagen sofort dahin abdriftete, dass vor allen Dingen die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder gefragt wurden, warum geht ihr nicht ins Fediverse, warum geht ihr nicht zu Mastodon, das wissen wir doch alle, das ist die Lösung, die es braucht. Aber so einfach scheint es ja nicht zu sein, denn im Reformstaatsvertrag, der jetzt kurz vor der Verabschiedung auch steht, stehen ja so ein paar Sachen drin, mehr Dialog mit dem Publikum zum Beispiel, gemeinsame Plattform, ID.ZDF Streaming, OS, aber Robert Amlung, der Beauftragter für digitale Strategien des ZDF, hat zum Beispiel auch gesagt, sie dürfen eigentlich laut Auftrag keine eigene Plattform starten. Die diese ganzen Dinge, die sich manche Leute, Leonard Dobusch, der auch schon hier im Podcast war, ist ja auch jemand, der das seit Jahren fordert, eigentlich bräuchte.
Ja, gleichzeitig hat der ZDF aber eine Studie in Auftrag gegeben, die dem ZDF attestiert haben, dass sie Ermöglicher wären oder potenzielle Ermöglicher wären, um so eine Plattform ans Fliegen zu kriegen. Ich glaube, dass wir uns da nicht immer wieder so... Also natürlich, es gibt diesen Rundfunkstaatsvertrag, der jetzt reformiert wird, an den müssen sich die Häuser halten. Gleichzeitig haben wir aber eine gesellschaftliche Realität und diese gesellschaftliche Realität sollte sich nicht den Regularien unterordnen, sondern umgekehrt. Also wenn wir als Gesellschaft feststellen, wir haben den Handlungsbedarf, wir sehen die Möglichkeit, dass wir sagen, wir bauen eine Plattform, wie auch immer die aussieht. Ne? Also man muss da, glaube ich, auch ein bisschen kreativ werden. Plattform muss nicht bedeuten, ARD und ZDF starten einen Instagram-Double und dann gehen da alle hin. Das wird so nicht funktionieren. Aber diese kreativen Lösungen, die müssen wir uns erstmal erlauben, suchen zu wollen. Und das kann eben sehr, sehr gut aus öffentlichen Geldern finanziert werden, indem wir sagen, wir wollen das nicht werbeabhängig machen, wir wollen es auch nicht von der Regierung aus finanziert wissen, sondern wir wollen ein staatsfernes Gremium gründen, eine was auch immer, eine Einheit, eine Entität, die dann sich auf den Weg macht, diese Plattformen zu bauen. Und das ist am Ende der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen, nämlich Demokratie fördern. Und das sollte genau das Ergebnis solcher Anstrengungen sein.
Und das heißt, wie könnte sowas realistisch aussehen?
Also das Fediverse ist mehr als Mastodon zum Beispiel. Wenn wir an Mastodon denken, denken wir im Idealfall erstmal an so eine App, die sich ein bisschen anfühlt und aussieht wie Twitter. Wenn wir mit Leuten sprechen, die vor 2 Jahren versucht haben, von Twitter zu Mastodon wechseln, dann hängt da noch so ein Imageproblem mit dran, dass alle sagen, ach, das ist so kompliziert und dann muss ich mir einen Server suchen und so. Und dieses Imageproblem ist das größte Problem des Fediverses, weil das Fediverse ist ja mehr als einfach nur Mastodon oder eine Twitter-Kopie, sondern das Fediverse ist die Idee, dass wir alle selber unsere eigenen Netzwerke haben können oder alle gemeinsam ein großes Netzwerk sind. Ich erkläre das immer so, wir gehen jetzt gerade jeden Tag in dieselbe Großraumdisco und diese Großraumdisco, die gehört eben einem sehr, sehr reichen Mann, der vielleicht politisch komische Ansichten hat, aber alle anderen sind auch da. Das ist der Netzwerkeffekt. Wir gehen alle auf diese Party, diese Großraumdisco ist unser Zuhause, unser Wohnzimmer. Und jetzt gibt es aber irgendwie ein paar coole Leute, die sich überlegt haben, wir kaufen ein riesengroßes Mehrfamilienhaus mit so vielen Wohnungen, wie wir haben wollen. Und wir alle können da eine eigene Party drin schmeißen. Die Türen sind offen. Also wenn du willst, kommst du auf meine Party, ich komme auf deine Party. Wir können auch im Hausflur stehen und zusammen ein Glas Cola trinken. Aber wir haben hier dieses gemeinsame Haus und das ist unsere Idee. Und das ist am Ende das Fediverse. Und das bedeutet halt nicht, dass auf der Party die gleiche Musik laufen muss wie bei Elon Musk, sondern wir können dort eigene Musik spielen. Bedeutet also konkret, wir können uns ganz genau überlegen, welche Ziele, welches Versprechen möchte eigentlich die Zielgruppe eingelöst haben und dabei die Realität nicht aus den Augen verlieren, dass es dieses eine große Netzwerk für alle vermutlich so nicht mehr gibt. Mark Zuckerberg hat jetzt neulich, also wir können jetzt ganz viel über Mark Zuckerberg streiten, aber der hat eine sehr spannende Beobachtung letztens geäußert. Er hat die Veränderung der sozialen Netzwerke in drei Äras aufgeteilt. Also die erste Ära war die Ära der Freundinnen und Familien. Also wir gehen zu Facebook, um mit unseren SchulkollegInnen oder mit Kommilitonen oder wem auch immer in Kontakt zu bleiben. Die zweite Ära war die Ära des Entertainments. Wir wollen Inhalte sehen, die wir dann in Privatnachrichten an unsere Kontakte weiterschicken wollen.
In der befinden wir uns jetzt.
Manche Netzwerke ja, manche noch nicht. So, aber ja genau, TikTok ist das beste Beispiel dafür. TikTok ist eine Entertainment-Plattform. Da geht es nicht um Vernetzung, da spielt es fast gar keine Rolle, wem ich folge. Da geht es darum, ich möchte Inhalte sehen und der Algorithmus schlägt sie mir vor. Auch da gibt es wahnsinnig viel zu problematisieren, aber können wir vielleicht später machen. Und die dritte Ära, wie Zuckerberg sagt, ist dann eine Ära, in der alles KI generiert ist. Ob die so kommen wird, mal sehen, abwarten. Aber diese Beobachtung der ersten beiden Äras, die gehe ich mit. Also ich würde es ähnlich empfinden, dass wir Netzwerke gar nicht mehr nur nutzen, um miteinander uns zu vernetzen, sondern um auch einfach zu konsumieren. TikTok hat auch das Fernsehen abgelöst im Medienverhalten. Bedeutet für uns also, wir müssen uns genau überlegen, an welchem Punkt wollen wir eigentlich mit unserem eigenen Netzwerk und unserer eigenen Plattform, unserer eigenen Idee. Und wir erleben ja auch, dass es eine krasse Fragmentierung der Netzwerke gibt. Also wenn du dir überlegst, so Netzwerke wie nebenan.de, die eigentlich sich ja nur auf Nachbarschaften konzentrieren, boomen. Facebook wird vornehmlich genutzt, damit die Leute in Gruppen sich über Nachbarschaften austauschen können oder gemeinsame Interessen und Themen. Mastodon ist ein Netzwerk, das vor allem von so einer wissenschaftlichen Bubble, von einer JournalistInnen-Bubble genutzt wird. Das heißt, wir erleben schon, dass die Leute sich auch gerade ihre Nische suchen und gar nicht mehr das Bedürfnis haben, mit 3 Milliarden anderen Menschen am selben Tisch zu sitzen. Und das ist auch Teil dieser Realität.
Also du würdest sagen, das ist auch bedürfnisgetrieben. Das ist ja nicht nur technologiegetrieben.
Ja, also ich hoffe schon. Meine Idee ist so.
Weil ich fand das nämlich auch interessant, dass ich das Gefühl hatte, immer wieder, das war auch letztes Jahr hier schon Thema, dieses Thema aufkommt, wo ist unsere neue digitale Heimat? Mhm. Wo finden wir die? Wo auch manchmal, glaube ich, fast schon so ein bisschen boomeriges sozusagen, ja, Beklagen des Endes der Monokultur, mhm, und wenn es dann halt nur die Netzmonokultur sozusagen, mhm, ist, mit drinsteckt, knüpft auch so ein bisschen an das Generationenthema natürlich, ja, mit an, voll. Nischenzersplitterung und so weiter. Und da habe ich jetzt das Gefühl, da fällt dann auch manchmal der Blick auf die Öffentlich-Rechtlichen, so nach dem Motto, die sind ja immer noch ein bundesweites Angebot, mhm, das alle Menschen bedienen muss. Und ihr Öffentlich-Rechtliche liefert uns doch jetzt bitte mal wieder das Lagerfeuer, an das wir alle kommen können. Ist das denn realistisch?
Ich glaube nicht. Also die Lagerfeuer, die wir kennen, Wetten, das, der Eurovision Song Contest, das sind Sachen, die gibt es seit 50 Jahren. Also ich glaube, also das kann natürlich passieren. Also es kann immer wieder solche Events geben, die dann auch zielgruppenübergreifend Menschen begeistern können. Ein Deutschland-WM-Spiel ist sowas auch immer noch, auch 100 Jahre alte Idee. Aber ich glaube, dass es wird immer schwieriger, sowas zu finden, auf das sich alle einigen können, weil wir es gewohnt sind von unserem Medienverhalten. Wir können alles jederzeit konsumieren, was wir wollen. Also wir müssen theoretisch gar nicht morgens Radio im Auto hören, weil wir uns denken, warum soll ich mir denn jetzt die Sportnachrichten anhören, die mich gar nicht interessieren? Ich kann auch einen Podcast hören oder ich höre mir irgendwelche algorithmisch generierten Playlists, die genau meinen Geschmack treffen und meine Stimmung treffen. Spotify testet beispielsweise KI-generierte Playlists, dass ich quasi wie in ein Chatbot reinschreibe, ich fühle mich so und so, du kennst mein Geschmacksprofil, erstell mir eine Playlist. So, warum sollten wir uns dann also noch ins Auto setzen und zum 34. Mal Sultans of Swing hören, wenn wir den Song nicht mögen? Also ich glaube, dass dieses Zeitalter des Sachen vorgesetzt Kriegens so vorbei ist, dass es im Nutzungsverhalten gar nicht mehr erwünscht ist. Wie gesagt, da gibt es Ausnahmen. Alle Live-Momente, und ich glaube an die Magie von Live, können das immer noch schaffen. Und du siehst auch, es ist jetzt auch schon ehrlicherweise 10 Jahre tot, aber das Format Domian bei 1Live damals, das Talk-Format, bei dem Menschen anrufen konnten, nachts um 1 Uhr, das hat schon noch dazu geführt, dass man mit anderen Menschen darüber sprechen konnte, die nicht zwangsläufig im selben Milieu waren, die aber gesagt haben, ich habe es auch gehört. Das kann es natürlich geben, aber wir sind total verwöhnt und gewöhnt daran, dass wir nicht das schauen müssen, dass jemand anders sich gerade ausgesucht hat.
Und doch gibt es so Projekte wie den Public Spaces Incubator, der auch hier mehrfach vorgestellt wurde, wo es so ein bisschen darum geht, es ist ja so eine supranationale Initiative mehrerer öffentlich-rechtlichen Sender der ganzen Welt, Ideen zu entwickeln, wie kann man die Leute wieder mehr zusammenbringen, Diskussionsräume schaffen, wo auch stillere Stimmen gehört werden können durch verschiedene Module und so weiter. Aber wenn doch dieser Raum eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird, gar nicht mehr gewünscht wird, sondern wir in dieser Zersplitterung längst angekommen sind, ist das denn dann der richtige Weg?
Ich glaube, die Herausforderung ist, dass du trotzdem eine kritische Masse brauchst, um irgendwie Relevanz zu erreichen. Also wenn wir beide jetzt uns überlegen, wir machen ein soziales Netzwerk, die Leute, die bei der Republika eine Episode läuft, aufgenommen haben, dann haben wir 100% Marktabdeckung, aber draußen interessiert das ja keinen Menschen. Deswegen finde ich die Idee, das international zum Beispiel zu denken und gemeinsam zusammenzuarbeiten mit anderen Rundfunkanstalten oder anderen Institutionen, die sagen, wir setzen uns zusammen und überlegen ein europäisches oder nicht nur europäisches, aber vielleicht nicht US-amerikanisches Gegenangebot zu liefern, ist da schon genau richtig, weil eine deutsche kleine Insel-Technologielösung wird es wahrscheinlich nicht rausreißen. Wenn wir uns anschauen, was war passiert, als TikTok für 12 Stunden in den USA verboten war? Die Leute sind zu Red Note gegangen, einem chinesischen Netzwerk, das in China liegt, das selbst im App Store nur mit chinesischer Sprache gelistet ist, weil die Leute sich gesagt haben, das ist riesengroß. Zwar nicht hier, aber das ist wie TikTok, dann gehen wir da jetzt alle hin. Das heißt, dieser Wunsch nach einer ideologischen Technologienutzung oder ideologischen Mediennutzung, die ist total Bubble-eigen. Die haben wir. Wir überlegen uns, ach, das Meta jetzt gerade auch so zum Trump-Steigbügelhalter wird, das fühlt sich nicht gut an, komm, wir suchen uns was anderes. Die 20 Millionen Menschen, die jede Woche Facebook in Deutschland nutzen, denen ist das aber ein bisschen egaler als uns. Die sagen, warum, da ist doch alles, was ich brauche, das benutze ich weiterhin. Die Menschen, die immer noch bei X sind und das nutzen, denen ist das auch egaler. Das heißt, wenn wir so eine Lösung haben, so einen Public Spaces Incubator, der dann irgendwann in so einer Plattform zum Beispiel münden könnte, darf nicht nur ideologisch argumentiert sein, auch nicht nur technologisch argumentiert sein, sondern es muss convenient sein. Es muss auch Spaß machen zu benutzen. Wenn ich mich bei Mastodon anmelde, wie gesagt, es ist inzwischen einfach, aber vor 2 Jahren muss ich mir einen Server aussuchen und eine E-Mail-Adresse und ein Passwort und ein Nickname und dann eine Bio schreiben und ein Foto hochladen. Wenn ich mich bei TikTok anmelde, werde ich nach einer E-Mail-Adresse gefragt oder melde mich direkt mit meinem Google- oder Apple-Account an und sehe das erste Video. Also es muss convenient sein, wenn wir mithalten wollen mit den Unternehmen, die total wirtschaftlich optimiert und getrieben sind.
Aber kann es eine ernsthafte Konkurrenz bilden? Weil es ja auch, also ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch so eine naive Vorstellung ist, dass die Leute sich nach diesen sicheren Orten sehnen, wo dann irgendwie so ein bisschen heile Welt ist, weil es ja genug Leute gibt, die in sozialen Netzwerken gerade sind, weil es da knallt.
Ja, also die Frage ist halt, warum wollen wir mit denen konkurrieren? Was wollen wir von denen ablösen? Wenn das einzige Argument ist, ja, aber wir arbeiten nicht mit Trump zusammen, dann wirst du die Leute davon vermutlich nicht alle überzeugt kriegen. Wenn du aber sagst, wir haben die Inhalte, die dich interessieren, oder hier sind die Leute, denen du gerne folgen möchtest, oder wir haben irgendeine technologische Innovation meinetwegen auch. Also Snapchat zum Beispiel wäre ohne die Filter nie so groß geworden, wie es geworden ist. Und das waren einfach nur Kamerafilter, die das Gesicht zu einem Hund verwandelt haben. Aber das war ein totaler Growth-Hack für Snapchat. Ich glaube, wenn du solche Angebote hast, die Menschen dann auch Spaß machen und nutzen wollen, oder die Studio Ghibli-Filter bei ChatGPT, wahrscheinlich auch ein Riesenboom für die komplette KI-Branche, dann kannst du die Leute auch motivieren, das benutzen zu wollen.
Und müsste man es auch damit verbinden, Constanze Kurz hat das bei dem Monitor-Forum auf der Bühne gesagt, sie findet, gleichzeitig müsste man konsequent aus den wirtschaftlich getriebenen Netzwerken rausgehen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Ja, das Problem ist aber immer so ein bisschen, stell dir vor, du machst eine eigene Disco in deinem Haus auf und es gibt die Großraumdisco. Und ein Mensch sagt, nö, ich gehe jetzt in mein Haus, dann ist da noch keine Party. Du alleine bist keine Party. Ich glaube, du musst langsam abwandern und auch gleichzeitig immer noch auf der anderen Party die Getränke ausschenken, weil ansonsten stehst du mit deinen 34 bestellten Kisten Bier ganz schön alleine in deinem Mehrfamilienhaus.
Also wenn du mal ein Zukunftsszenario entwerfen würdest für die nächsten 5 Jahre, wie könnte das weitergehen in diesem ganzen Raum für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Also allein, dass so viele Menschen daran gerade forschen und überlegen und immer noch nicht die perfekte Lösung haben, gibt mir schon ein bisschen das Gefühl, dass ich das jetzt auch nicht so schnell beantworten kann, glaube ich. Aber ich glaube, wir müssen halt den Mut haben zu überlegen, wie wir in diese Verkettung des öffentlich-rechtlichen Systems eigentlich so eine eigene Plattform, so ein eigenes Netzwerk einflechten wollen. Ich glaube, die Antwort wird nicht sein, die ARD macht jetzt ein eigenes soziales Netzwerk und dann heißt das ARD-Gram. das wird nicht funktionieren, weil wenn das funktionieren würde, dann hätte die ARD auch keine Gründe, bei Spotify ihre Formate online zu stellen, während sie mit der Audiothek ein funktionierendes Ökosystem anbietet. Sondern ich glaube, wir müssen halt so denken, dass wir sagen, wir nehmen einfach finanzielle Mittel zum Beispiel und lassen Menschen in einer normalen Geschäftsdynamik versuchen, soziale Netzwerke zu starten. So ein bisschen Startup-Mentalität, aber ohne dabei Arbeitsschutzrechte zu vernachlässigen. So würde ich es mal formulieren. Das wäre ein Wunschszenario, mit dem ich sehr gut leben könnte. Also, dass wir sagen, wir trauen uns mal ein bisschen was, wir finanzieren mal ein bisschen was, wir stecken auch wirklich finanzielle Mittel rein, um das auszuprobieren.
Braucht es dazu einen expliziten Auftrag aus der Politik auch?
Das müssen JuristInnen bewerten. Wenn Sie sagen, nach dem jetzigen Rundfunkstaatsvertrag ist das rechtlich nicht möglich, so ein Modell aufzufahren, dann braucht es dafür den Auftrag aus der Politik, ja.
Okay, dann zum Schluss. Hast du noch eine aktuelle Medienempfehlung für uns? Irgendwas, was du gesehen oder gehört hast, was du richtig super fandst?
Ja, habe ich jetzt schon ein paar Wochen her, und zwar den Sockenpumpenzoo. Eine Podcast-Serie vom SWR von Christoph Schattleitner, der als Journalist herausgefunden hat, er ist selber Wikipedianer und begeisterter Wikipedia-Nutzer, mehr als wir alle wahrscheinlich. Und er ist irgendwann auf die Geschichte gestoßen, dass es offenbar ein Netzwerk von Rechten gibt, die versucht haben, mit vielen anonymen Accounts eine Simulation von Diskussion herzustellen, um die Realität, die Wahrheit in Wikipedia zu verändern.
Die größte Wissenssammlung der Welt, Wikipedia, steht auf dem Spiel.
Das hat es in dieser Form so groß nicht gegeben. Es war die Wucht, die Anzahl der Accounts.
Edit Wars. Wikipedianerinnen gegen einen radikalen Sockenpuppenzoo.
Also sie haben quasi so getan, als wären sie mehrere Menschen, die miteinander diskutieren, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass sie geschichtsrevisionistisch die Wikipedia verändern können. Ganz spannender Recherchereise, eine Werkschau, also auch für all die journalistisch arbeiten, finde ich ein wahnsinnig spannendes Projekt, weil du halt, du hörst ihm beim Denken und beim Arbeiten zu. Das kann ich sehr empfehlen, der Sockenpuppenzoo. Ich glaube, 6 Episoden, großer Spaß.
Gavin Kallmayr, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Neue Folgen von Haken dran gibt es immer montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt. Viele Republika-Panels landen im Nachgang der Konferenz auf dem YouTube-Kanal der Republika, und wir haben euch einige in den Shownotes verlinkt. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auch auf Blue Sky. Und wenn euch grundsätzlich gefallen hat, was ihr gehört habt, dann solltet ihr Läuft dringend abonnieren, und dann hören wir uns auch in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.